Lasst uns starten mit der David-Serie. Wir sind im dritten Teil. Wir haben damit gestartet, wie David berufen wurde zum König. Die Zeit auf der Weide, erinnert euch. Dann gab es die Pfingstpredigt von Markus. Und letzte Woche hat Peter gepredigt, dass Gott Zeit hat. Dass David ganz schön warten musste, bis er zum König gekrönt wurde. Dass er aber auch gleichzeitig schon seine Berufung leben durfte, auch ohne Amt. Er war König über ein paar hundert Männer und durfte da auch schon König sein, ohne eine Krone auf dem Kopf zu tragen. Und Peter hat uns ermutigt, wir sind berufen, um zu dienen. Und dazu brauchst du auf nichts warten. Und ich möchte heute, bevor wir zu den richtigen Brocken von Davids Leben kommen, und da gibt es echt noch ein paar, die uns erwarten, möchte ich heute Morgen eine Botschaft der Ermutigung predigen. Freut sich darüber jemand? Kann jemand Ermutigung am zu gebrauchen? Super, das trifft sich gut. Für euch vier Leute, die sich gemeldet haben, ist diese Predigt. Und wir wollen uns dazu heute mit einem großartigen Mann aus der Bibel beschäftigen, der das Leben von David maßgeblich beeinflusst hat. Also wir machen so einen kleinen Exkurs heute. Und zwar geht es heute um den besten Freund von David. Ein Zitat lautet: Sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sag dir, wer du bist. Habt ihr das schon mal gehört? Freunde haben einen maßgeblichen Einfluss auf dich, auf deine Entwicklung. Und so glaube ich auch auf David. Und dieses ganze Selfmade-Zeugs in unserer Gesellschaft und dieser zunehmende Individualismus, der eigentlich nichts anderes ist als Egoismus, ist, glaube ich, eine der größten Krankheiten unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir sind für Beziehung geschaffen und wir brauchen Beziehung, wir brauchen Freundschaft. Wenn du niemanden hast, der in dein Leben sprechen darf, der dich spiegeln darf, der dich korrigieren darf, der dich durchtragen darf, der mit dir tolle Momente feiern darf, der die Geheimnisse deines Herzens kennt, dann glaube ich, dass wir irgendwann komisch werden. Wir werden krank, wir werden isoliert und die Diskrepanz zwischen unserer Selbstwahrnehmung, wie wir meinen zu sein und wie wir wirklich sind, wird immer größer. Salomo sagt schon in Sprüchen in den Bibeln: Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht des anderen. Wir brauchen Freundschaft. Und weißt du, gute Freundschaften fallen nicht vom Himmel. Sie sind ein Investment und sie kosten einen Preis. Und ich glaube, dass wir gute Freundschaften brauchen, ungeachtet des Alters. Gute Freundschaften ist nichts für nur Teenager. Ich glaube, wir brauchen gute Freunde. Egal wie alt du bist, egal wie voll dein Leben ist, egal wie viele Kinder du hast, egal welche Position du bekleidest, wir brauchen gute Freunde. Du bist nicht der du bist, weil du dir alles selbst erarbeitet hast, sondern du bist der du bist, weil Gott dir das Leben geschenkt hat und aufgrund der Personen, die um dich sind, die dich prägen dürfen. Ich glaube, dass du ein Spiegel bist von den Leuten, die um dich sind. Und deshalb such dir weise aus, mit wem du dich umgibst. Und David hatte einen besten Freund und die Bibel berichtet sogar, sein Name ist übrigens Jonathan. Sein Name ist Jonathan. Und die Bibel berichtet sogar, dass sich ihre Seelen verbanden. Das bedeutet, ins Neudeutsch übersetzt, es ist eine Bromance. So nennt man das. Eine richtig innige Männerfreundschaft. Und Jonathan ist ein Nebencharakter in der Bibel, aber meines Erachtens absolut unterschätzt. So ein edler, wunderbarer Mann. Überlegt ihr mal, Jonathan ist der Sohn Sauls, der Sohn des Königs. Er hat rechtmäßigen Anspruch gemäß Geburtsrecht auf den Thron. Er weiß um die Berufung Davids, dass David zum König gesalbt wurde, obwohl er eigentlich Anspruch drauf hat. Und Jonathan wird nicht bitter oder neidisch, sondern er tritt einen Schritt zurück. Er sieht, wie David ihn überholt und Jonathan wird sein größter Fan. Er feuert ihn an. Er agiert sogar als Whistleblower. Er erzählt ihm Geheimnisse seines Vaters, des Königs Sauls, um David das Leben zu retten. Er schenkt ihm seine Rüstung. Und er liebt ihn, wie die Bibel sagt, mehr als sein eigenes Leben. Er wirft seinem Freund keine Steine in den Weg, sondern er ist sein Rückenwind. Jonathan, was für ein Mann, oder? Und Und ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, den wir gleich gemeinsam lesen werden. Einfach, dass du weißt, um was es so grob geht. Saul ist noch König. David ist noch gar nicht wirklich auf der Bildfläche erschienen. Und ich finde es interessant, dass du es letzte Woche auch angesprochen hast. Darüber werde ich heute predigen. Das Volk Israel wird durch die Philister unterdrückt. Die Philister haben ein gigantisches Heer. Die Bibel berichtet 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter, Kriegsvolk so zahlreich wie der Sand am Meer. Und Israel hat 3.000 Mann. 3.000. Und es gibt keinen Schmied im gesamten Land Israel. Die Philister haben die Israeliten so unterdrückt, so reglementiert, so verboten, dass es irgendwie Schwerter gibt und Speere, dass nur Saul und Jonathan überhaupt ein Schwert hatten. Und jeder andere, der ein Beil hatte, um Holz zu hacken oder irgendein Gartengerät hatte, musste zu den Philistern gehen, um es dort schärfen und reparieren zu lassen. Dann hatte Saul die glorreiche Idee, mit 3000 Mann einen Wachposten der Philister anzugreifen und es überall rumzuerzählen. Du kannst dir vorstellen, wie die Teammoral dieser 3000 mit Baseballschlägern und Mistgabeln bewaffneten Kriegern, wie Neandertaler standen sie da, wie die Teammoral im Lager gesunken ist und die sich gedacht haben, oh Saul, was um alles in der Welt geht in dir vor? Und die Bibel berichtet, dass sie sich versteckt haben. Sie haben sich in Zisternen versteckt, in Wasserlöchern versteckt, in Felsspalten. Und von diesen 3000 waren noch genau 600 übrig. 600 gegen dieses Heer. 600 bewaffnet mit einem Witz gegen die best ausgerüsteten Krieger. Du kannst dir vorstellen, die Stimmung im Lager, die war Bombe. Die Männer hatten Todesangst und genau da stürzen wir jetzt in die Bibel und wir lesen aus 1. Samuel Kapitel 14. Und ich möchte uns einladen, dass wir dazu gemeinsam aufstehen. Nicht aus einer Tradition heraus, sondern wir drücken dadurch aus, dass wir das Wort Gottes wertschätzen. Dass es nicht einfach irgendein Roman ist, den wir hier lesen, sondern Gottes Wort. Ich lese vor aus 1. Samuel Kapitel 14 und aus Zeitgründen werde ich ein paar Verse zwischendrin überspringen, was ich da gekennzeichnet habe. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan: Siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen. Und bei siehe ist Siri angegangen. Sei still. Abbruch.
Ja, ja. Hey, hör auf.
Das ist das Wort Gottes. Benimm dich. Siehe. Wir werden zu den Leuten hinübergehen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Als sich nun beide den Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie, sodass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Bis hierhin. Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Und ich bitte dich, dass es heute Morgen einschlägt. Wir wollen unsere Herzen weit machen. Bitte ermutige uns, bitte belehre uns. Bitte fordere du uns heraus. Und lass uns dich, Jesus, heute Morgen besser sehen, besser verstehen und uns mehr in dich verlieben. Amen. Ich darf gerne Platz nehmen. Was für eine unfassbare Geschichte. Und die Ausgangslage von Israel hätte nicht schlechter sein können. Und wir werden heute, deswegen, ihr könnt den ganzen, Arthur, du kannst die ganze Zeit den Bibeltext im Hintergrund lassen. Und wir werden da so Vers für Vers ein bisschen durchgehen. Ich werde ein paar Schwerpunkte setzen. Es geht los mit, es geschah eines Tages. Irgendein Tag, kein Feiertag, keine besonderen Vorzeichen, es lag nichts in der Luft, ein stinknormaler Tag. Also die besten Voraussetzungen für das übernatürliche Eingreifen Gottes. Und dann geht es damit los, dass Jonathan die Idee hat. Ich meine, sie waren nur 600. Und er hat die Idee, gemeinsam mit seinem Waffenträger, also zu zweit, loszuziehen zu einem Vorposten der Philister. Und ob das nicht schon gefährlich genug wäre, sagt er niemandem Bescheid. Er sagt seinem Vater nichts und es wird explizit erwähnt im Text, dass auch das Volk nicht eingeweiht war. Niemand wusste Bescheid. Und allein diese Randnotiz liebe ich an Jonathan. Wisst ihr, Jonathan ist ein Mann mit einem edlen Charakter. Da ist kein Post auf Instagram im Vorfeld oder für die Eltern unter uns eine WhatsApp-Story. Da ist kein Geschwätz im Vorfeld, keine Absichtserklärung und dann doch kalte Füße bekommen. Kein Show, kein Geltungsdrang, kein Zuschaustellen. Es gibt einige Leute, die viel reden und wenig drauf haben. Jonathan redete wenig und er hatte viel drauf. Ein Mann der Tat. Und er ging mit seinem Waffenträger los zu einem Vorposten der Philister. Also zu einem Posten mit guter Übersicht zwischen diesen Felszacken. Stellt euch vor, ihr da oben, ihr seid heute der Vorposten der Philister, okay? Aufwachen auf der Empore, ihr seid der Vorposten der Philister heute. Ihr seid mit dabei, ihr habt gute Übersicht, ihr seid 20 Mann bis unter die Zähne ausgerüstet. Und Jonathan geht los. Und die Frage, die sich uns stellen sollte, ist, warum? Warum um alles in der Welt? Ist er lebensmüde? Ist er einfach verzweifelt? War da ein Engel des Herrn, der ihm einen Auftrag gegeben hat? War da eine himmlische Befähigung? Irgendein Reden Gottes, wo er plötzlich diesen Glauben aufgebracht hat? Und das Interessante ist, in der Bibel heißt es, Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Und jetzt pass auf. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Vielleicht. Mal schauen. Wo ist der himmlische Auftrag? Wo ist die übernatürliche Begegnung? Sowas wird hier nicht erwähnt. Es gibt lediglich ein Vielleicht. Und deshalb ist der Titel dieser Predigt heute, falls du dir Notizen machst, und ich würde es dir wärmstens empfehlen, reicht dir ein Vielleicht. Reicht dir ein Vielleicht. Wobei, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, es ist nicht nur ein Vielleicht, sondern er fordert von Gott ein Zeichen, ein himmlisches Zeichen. Kennt es jemand von uns? Wer will ab und zu Zeichen von Gott haben? Einige Leute, gut. Und wisst ihr, wir brauchen Bestätigung. Die Bibel sagt auf der einen Seite, dass wir Gott nicht versuchen sollen, aber ich glaube, dass wir Gott nicht versuchen, wenn wir ihm gehorsam sein wollen und wenn wir dafür Bestätigung einfach brauchen. Weil Gott kennt dich doch. Und Gott ist so liebevoll, er geht auf die Bestätigung ein. Bei Gideon geht er darauf ein, bei Jonathan geht er darauf ein. Wer hat es schon erlebt, dass er ein Zeichen von Gott gefordert hat und Gott es bestätigt hat? Echt einige Leute. Bei Sarah und Benny fand ich es übrigens ziemlich cool. Ich erlaube mir das einfach zu erzählen, ohne euch gefragt zu haben. Sie sind hier in die Gemeinde gekommen und haben Gott gefragt, in welche Gemeinde sollen wir gehen, wo sollen wir bleiben? Und dann hatten sie gesagt, Gott, ich hätte gerne ein Zeichen. Wir hätten gerne ein Zeichen von dir. Und dann geht Sarah zum Briefkasten, ich hoffe, dass ich es richtig erzähle, Und dann ist da ein Flyer vom Heiligabend Agape-Gottesdienst drin. Und Sarah hat diesen Flyer, der im Briefkasten lag, auf den Wunsch hin, dass sie gesagt hat, Gott, bitte gib uns ein Zeichen, wo sollen wir hin? Wo sollen wir bleiben? Hat sie diesen Flyer genommen und gesagt, danke Gott für dieses übernatürliche Zeichen. Und sie hat sich bedankt bei uns für die Flyer-Aktion, die wir gemacht haben an Heiligabend. Wir haben keine Flyer-Aktion gemacht. Aber irgendwie ist dieser Flyer im Briefkasten gelandet. Ich gehe davon aus, dass es jemand von euch war. Und Gott hat durch dich, der du diesen Flyer eingeworfen hast, Gebet erhört und gewirkt. Und so ist es mit diesen Zeichen. Und die Sache mit den Zeichen ist aber auch, und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, dass wir Zeichen oftmals so auswählen, dass unsere innere Tendenz, die wir schon haben, unser innerer Wunsch, den wir vielleicht haben, mit höchster Wahrscheinlichkeit bestätigt wird. Wisst ihr, was ich meine? So, stell dir vor, du bist verliebt in irgendeinen Kerl, der kommt in den Gottesdienst und dann sagst du so, Gott, wenn er mich heute anlächelt, wenn er mich heute anlächelt, dann weiß ich, das ist von dir. Weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass er dich heute anlächelt, wenn du ihn nicht aus den Augen lässt und den ganzen Gottesdienst angrinst wie ein Honigkuchenpferd, ist relativ hoch. Irgendwann muss er lächeln. Und du wirst denken, er hat dich angelächelt. So, weißt du, so ein Zeichen. So die. Und auf der anderen Seite, wenn es irgendetwas gibt, was du eigentlich nicht so gerne machen willst, dann wählen wir ein Zeichen aus, dessen Eintreffswahrscheinlichkeit deutlich geringer ist. So, Gott, wenn du willst, dass ich meinem Chef heute sage, dass du ihn liebst, dann soll er um 10.58 Uhr und 32 Sekunden in mein Büro kommen, einen roten Luftballon in der Hand haben und mich fragen, ob ich ihm irgendwas sagen soll. Kann man machen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und warum sollte Gott dir zu etwas ein Zeichen schenken, was er das gesamte Neue Testament versucht, dir beizubringen? Jonathan wählt sich ein Zeichen aus und ich liebe das Zeichen, das Jonathan fordert. Pass auf, die Philister, da oben sind unsere Philister, sitzen auf ihrem Wachposten und sie haben einen Berg mit guter Aussicht und dann nehmen sie sich vor, auf eine freie Fläche zu stehen. Und sich ihnen zu präsentieren. Und man erkennt gleich, dass es Hebräer sind. Und Jonathan sagt, okay, pass auf, Waffenträger. Wir zeigen uns ihnen. Und wenn sie zu uns sagen, hey, bleib stehen, wir kommen zu euch runter. Dann steht in der Bibel, dass sie an ihrem Ort stehen bleiben. Pass auf, sie wollen nicht wegrennen dann, sondern sie wollen einfach stehen bleiben. Kleiner Side-Fact. Wenn sie zu uns sagen, kommt doch hoch zu uns, so soll das uns ein Zeichen sein, dass Gott Israel den Sieg geschenkt hat. Also die Sache ist die, du musst kein ausgebildeter General sein, um zu wissen, dass derjenige, der auf dem Berg ist, im Krieg bessere Karten hat, als derjenige, der hochklettern muss. Das ist übrigens auch der Grund, falls dir schon aufgefallen ist, dass jede Burg auf einem Berg steht, weil dir da nichts auf den Kopf fallen kann. So, das heißt, seine bessere Position in einem Kampf aufzugeben, ist das Dümmste, was du tun kannst. Und deswegen ist es auch das Unwahrscheinlichste, was passieren wird. Mit anderen Worten, Jonathan wählt sich ein Zeichen von Gott aus, dessen Eintreffen um ein Vielfaches wahrscheinlicher ist als sein Ausbleiben. Seid ihr mit dabei? Hey, das wäre so, als würdest du morgens aus deinem Bett kriechen und sagen, Gott, heute werde ich diese eine Sache für dich machen, wenn mein Auto heute Morgen noch genau dort auf der Straße steht, wo ich es gestern Abend abgestellt habe. Wenn es nicht geklaut wurde, was ja so oft vorkommt, wenn es nicht jemand mit zwei Schlüsseln umgeparkt hat, wenn es noch da steht, wo ich es abgestellt habe, dann werde ich es machen. Das ist das Zeichen, ihr Lieben, das Jonathan fordert. Und es kommt, wie es kommen musste. Was für ein mutiger Kerl, oder? Was für ein Gottvertrauen, so ein krasser Typ. Vielleicht wird Gott durch uns wirken. Und dann muss Gott ihn durch dieses Zeichen eher aufhalten, als dass er bei diesen 600 Mann im Lager sitzen bleibt und nichts macht. Und weißt du was? Das Auto steht genau dort, wo du es abgestellt hast. Die Philister rufen zu ihnen hoch. Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf dem Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Etwas lehren, keine Nachhilfestunde oder so, sondern wir wollen euch den Hintern versohlen. Das ist damit gemeint. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Ich lieb's. Ihr auch, oder? Oh, wow. Und das göttliche Zeichen ist eingetroffen. Und dann steht da im Bibeltext, pass auf, es wird noch krasser. Jonathan klettert auf Händen und Füßen. Steht hier. Könnt ihr es lesen? Auf Händen und Füßen. Plural. Er klettert auf allen Vieren hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und dann kommt irgendetwas Verrücktes, was ich mir nicht ganz ausmalen kann. Jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm, tötete sie. Sodass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Jochesackerland an die 20 Mann erschlugen. Sie klettern auf allen Vieren hoch. Weißt du, deine Karten im Kampf sind schlecht, wenn du bergauf laufen musst. Und sie sind noch schlechter, wenn du keine Hände frei hast. Sie sind noch schlechter, wenn du deine ganze Energie, deine ganze Kraft dafür verwenden musst, um dich überhaupt festzuhalten und nicht abzurutschen. Weißt du, wann Gott in deinem Leben am größten rauskommt? Weißt du, wann seine Hand am meisten ausrichten kann? Dann, wenn du die Hände voll hast. Wenn du mit deinen Händen nichts ausrichten kannst. Gottes Möglichkeiten beginnen dort, wo deine Möglichkeiten aufhören. Nicht durch Schwert oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und interessant ist, dass Jonathan niemanden umlegt, sondern der Waffenträger hinter ihm. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob die Philister sich so freuen, aber irgendwie geraten sie ins Stolpern, fallen über den auf allen Vieren kraxelnden Jonathan drüber und der Waffenträger dahinter hat leichtes Spiel. Und lass uns ganz kurz diesen Waffenträger anschauen. Kannst du mal ganz kurz die Folie vorher machen? Wo der Waffenträger zu ihm sagt: Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir. Weißt du, ich will den Heiligen Geist in deinem Leben nicht als deinen persönlichen Waffenträger degradieren. Aber die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Beistand und Helfer ist. Dass er Geistesgaben austeilt, wie er will. Dass er immer mit uns ist. Und was ich auch äußerst interessant finde, weißt du kannst niemanden bekehren. Du kannst niemanden erretten. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der von Schuld überführt, der Jesus verherrlicht, der uns in seine Gegenwart treibt. Und genauso wie Jonathan hier einfach nur gekraxelt ist und der Waffenträger war, der vollzogen hat, so ist es, glaube ich, auch der Heilige Geist in unserem Leben, der mit uns ist, der uns begleitet und derjenige ist, der Vollzug meldet. Und dieser gesamte Wachposten der Philister wird ausgelöscht, weil Gott seine Hand im Spiel hat. Und dann im Anschluss an diese Verse, du kannst das gerne selber nachlesen, in 1. Samuel passieren vier Dinge. Das erste ist diese Kunde, sorry für euch, dass die gesamten Philister auf diesem Wachposten umgekommen sind, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Philister bekommen Angst. Angst plus ein übernatürliches Erdbeben. Gott sendet ein Erdbeben. Angst plus Erdbeben ist Schrecken Gottes. Vers 15 kannst du es nachlesen. Was wiederum zur Folge hat, eine krasse Kettenreaktion, dass das Heer der Philister, die so zahlreich sind wie der Sand im Meer, aufs Äußerste verwirrt ist. Sie haben Angst, sie laufen alle wild durcheinander, sie wissen nicht mehr, wer ist Freund oder Feind und sie beginnen sich selbst abzuschlachten. Das Dritte, was passiert ist, die desertierten Hebräer, die Angst hatten, bei Israel zu bleiben und zu dem Heer der Philister übergesiedelt sind, sehen, was passiert und kommen wieder zurück in die Armee von Israel. Und das Vierte ist, die ganzen Angsthasen in den Zisternen und in den Felsspalten bekommen mit, was passiert. und kommen mit und kommen wieder dazu und kämpfen mit. Das heißt, nach dieser Aktion, nach dieser Kettenreaktion, nach diesem Eingreifen Gottes, hatte Israel ein größeres Heer, eine hohe Teammoral und einen gewaltigen militärischen Sieg. Und der letzte Vers macht es deutlich, ich glaube Vers 23 ist es, so rettete der Herr an jedem Tag Israel und der Kampf wogte bis Beth-Aven hinüber. So rettete der Herr an jenem Tag. Das ist die Geschichte. Und dieses mächtige Eingreifen Gottes, was war der Startschuss dafür? Ich möchte uns an den Anfang erinnern. Es begann mit einem Vielleicht. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Und ich will einfach ganz kurz, dass wir wissen, wie wir die Bibel lesen. Es geht hier nicht um irgendeine waghalsige Schnapsidee von Jonathan. Wir müssen verstehen, Jonathan bewegt sich innerhalb dem Willen Gottes und innerhalb der göttlichen Verheißung. Das Land war von Gott zugeteilter Besitz Israels. Sie waren in einem Verteidigungskampf und Gottes Wille ist, du kannst in den Büchern Mose und Josua kannst du es lesen, dass Israel friedlich in diesem Land lebt. Und Jonathan erinnert sich an die Verheißung Gottes, deswegen sagt er auch explizit die Unbeschnittenen und bewegt sich damit in dem Rahmen des von Gott Erlaubten. Es war nicht einfach nur irgendeine Harakiri-Aktion, um als Held herauszukommen, sondern er war in Gottes Leitplanken unterwegs. Und wenn wir die Bibel lesen, diese Geschichte befindet sich im Alten Testament der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann ist das Alte Testament, falls dir schon aufgefallen ist, sehr militärisch. Da wird viel gekämpft, viel Blut. Und dann gibt es ja einige, die sich die Frage stellen, und also völlig zu Recht, wir haben einen liebevollen Gott und Jesus ist Liebe und so weiter. Warum müssen da ständig Leute sterben? Und ich will, dass wir verstehen, wir lesen die Bibel nicht als Scheibe, sondern wir glauben, dass Jesus der Höhepunkt der Schrift ist. Wir glauben, dass alles auf Jesus zeigt, dass alles von Jesus kommt und dass er alles zusammenhält. Deswegen legen wir die Bibel christusorientiert aus. Okay? Wir probieren im Alten Testament immer Jesus zu sehen. Alles zeigt auf Jesus. Das Alte Testament ist ein Schatten von der Herrlichkeit des Neuen Testamentes. Die Erkenntnis steigt im Laufe der Bibel. Und jetzt pass auf, wenn wir diesen Text auf unser Leben übertragen, dann bedeutet dieser Text für mich nicht, dass es einfach nur eine historische Beschreibung des Geschehenen ist. Es ist nicht einfach nur ein Bericht, nicht einfach nur ein Text, der dort steht, dass er halt da steht. Es bedeutet aber schon gar nicht, dass es ein Ansporn für irgendwelche Dummheiten ist. So nach dem Motto, da hinten ist ein Chapter der Hells Angels, vielleicht wird der Herr durch mich wirken. Und ich gehe da hin und zettel irgendeinen Kampf an. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet es nicht. Ich weiß, die meisten von uns wissen das, aber ich würde es trotzdem sagen, für die, die es nicht wissen. Wenn Jesus gesprochen hat, hat sich seine gesamte Botschaft um das Himmelreich gedreht, um das Reich Gottes. Wir sind in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Im Vater unser betet der Vater, dein Wille geschehe und dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das himmlische Reich ist angebrochen und Gott möchte dich und mich gebrauchen, um dieses Reich auf der Erde auszubreiten. Um Land einzunehmen, um zu erobern. Und ich liebe diesen heroischen Jargon, dieses Militärische. Und genau das ist im Endeffekt, um was es geistig geht. Es geht darum, geistlich Land einzunehmen. Nicht um militärische Siege. Die Bibel ist ja so deutlich. Epheser 6, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Wenn der Wille Gottes geschieht, wenn sein Reich kommt, dann wird kein Blut vergossen, sondern es werden Wunden geheilt. Wenn sein Wille geschieht und wenn sein Reich kommt, dann wird den Armen die frohe Botschaft verkündet. Dann werden zerbrochene Herzen heil gemacht. Gefangene wird Befreiung verkündet. Die Blinden werden sehen. Zerschlagene werden in Freiheit versetzt. Die Gnade von Jesus Christus wird verkündet. Das ist der Wille Gottes und das sind Kennzeichen seines Reiches. Und wenn wir solche Geschichten im Alten Testament lesen, dann sollen die uns nicht nur begeistern und denken, krass Gott, wie du gewirkt hast, sondern wir dürfen Dinge herausziehen für uns, wie wir in der Kraft Gottes, des Reich Gottes ausbreiten dürfen. Und oftmals glaube ich, und jetzt kommt der Bogen in dein Leben, ich glaube oftmals, wenn wir im Willen Gottes unterwegs sein wollen, dann warten wir sehnlichst auf die Stimme Gottes. Wir warten auf göttlichen Zuspruch. Wir warten auf ein göttliches Zeichen. Und ich glaube, dass hier heute einige Menschen sind, die sich nach Gottes Reden sehnen. Du streckst dich danach aus, dass Gott in deinem Leben eingreift. Du möchtest seine Kraft erleben. Und gleichzeitig sieht dein Leben vielleicht nicht nach Kraft und göttlichem Eingreifen aus. Vielleicht bist du hier und du hast das Gefühl, dass du geistlich auf der Stelle trittst. Vielleicht bist du hier und du hast das Gefühl, dass du irgendwie feststeckst. In der Arbeit stehst du irgendwie auf der Stelle. Deine Familie scheint irgendwie festzustecken. Deine charakterliche Entwicklung scheint irgendwie festgefahren zu sein. Dein geistliches Wachstum ist irgendwie stehen geblieben. Vielleicht ist die Moral in deinem persönlichen Lager am Tiefpunkt. Vielleicht ist da Angst in deinem Leben und Verzagtheit, Bindungen, selbe Muster, aus denen du nicht herauskommst. Und ich will dir heute Morgen Mut machen, Gott will dich gebrauchen, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. In deiner Familie, in deinem persönlichen Gebetsleben, in deinem Zuhause, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein. Gott will dich gebrauchen, dass sein Reich anbricht. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, dafür brauchst du keinen Engel des Herrn in deinem Schlafzimmer. Dafür brauchst du kein übernatürliches Reden Gottes. Dafür brauchst du keine Extraeinladung. Dafür brauchst du keine Ausbildung. Dafür brauchst du keine einwandfreie Gesundheit. Ich will dich daran heute Morgen erinnern. Deswegen ist es eine Botschaft des Trostes und der Ermutigung. Die Bibel sagt, du hast nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Kraft, die den Tod überwand, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Fang an, es zu glauben, ob es sich danach anfühlt oder nicht. Vielleicht wird der Herr durch dich wirken. Weil es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Was für ein Glauben, oder? Was für ein Wunsch, dass sich etwas bewegt. Was für eine Gewissheit, dass Gott derjenige ist, der allmächtig ist und der unbesiegbar ist. Und deswegen stelle ich dir heute Morgen die Frage, reicht dir ein Vielleicht, um loszugehen? Reicht dir ein Vielleicht, um etwas zu unternehmen? Weißt du, Gott will kein Puppentheater mit uns veranstalten. Er will keine Marionetten, die den Arm heben, wenn er ein bisschen zieht. Gott sehnt sich nach Beziehung, Gott sehnt sich nach Partnerschaft. Und wenn du im Willen Gottes unterwegs bist, wie Jonathan, innerhalb der göttlichen Leitplanken, was um alles in der Welt ist der Wille Gottes? Fang an, deine Bibel zu lesen. Fang an, sie zu kennen. Warum soll Gott dir eine extra Einladung geben, wenn die ganze Bibel voll ist von den Dingen, die er eigentlich tun möchte? Und wenn du in diesen Leitplanken Gottes unterwegs bist, dann geh los. Du darfst vertrauen, wie dieser Waffenträger, darfst du vertrauen, dass Gott mit dir ist. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu erretten. Ich möchte dir zum Ende noch eine Geschichte erzählen. Von einem jungen Prediger. Und das Team darf sich gerne auch schon bereit machen. Ein junger Prediger wurde in ein anderes Land eingeladen, um dort zu predigen für so ein Wochenende in der Gemeinde. Und er ist Freitagabends am Predigen und die Gemeinde war voll, 200, 250 Leute waren da. Und am Freitagabend war er dort und irgendwann, während der Predigt, fällt ihm auf, ey krass, die Leute, die da sind, die haben irgendwie alle graue Haare. Da sind nur alte Leute in der Kirche. Und dann ist er nach diesem Abendgottesdienst, ging bis 23 Uhr, ist er zu dem Pastor gegangen und hat gefragt, hey, also schön hier, Aber wo um alles in der Welt sind die jungen Leute? Und der Pastor hat gesagt, ey, willst du wirklich wissen, wo sie sind? Ja, ich will es wissen. Komm jetzt. Sie steigen gemeinsam in das Auto des Pastors. Sie fahren los, ein paar Minuten in ein Industriegebiet. Dort alles beleuchtet, schon von weitem wummern die Bässe. Der Pastor steigt mit dem jungen Prediger aus und sagt dort, in diesem Schuppen, wo irgendeine Clubüberschrift drüber steht, da sind die jungen Leute. Willst du reingehen? Und der Prediger, auf gar keinen Fall, er war richtig so, also so, er sah aus wie ein Prediger. Also wie ein konservativer Prediger, richtig schön mit Anzug und Krawatte oben, so, kann ich da nicht reingehen? Du wolltest, dass wir hierher kommen, also schau wenigstens kurz rein. Und er macht die Tür auf und er sieht diese jungen Leute, wie sie am Tanzen sind, wie sie dabei sind, sich zu berauschen, sich die Kante zu geben. Und er blickt in ihre Augen und er sieht sehr viele leere Augen, die den Schmerz, den sie in sich tragen, irgendwie probieren, für ein paar Stunden zu betäuben. Und der junge Prediger sagt zu dem Pastor, kennst du den Besitzer dieses Ladens? Pastor, ja, ich kenne ihn. Bring mich zu ihm. Warum alles in der Welt willst du zu ihm? Du wolltest gar nicht erst hierher kommen. Bring mich zu ihm. Ich will fragen, ob ich 5 Minuten in diesem Club predigen darf. Der Pastor macht ihn mit dem Besitzer des Nachtclubs bekannt. Der Prediger fragt, ey, kann ich 5 Minuten was zu den jungen Menschen sagen? Der Nachtclubbesitzer reagiert, wie ein Nachtclubbesitzer reagiert, wenn ein Prediger kommt und 5 Minuten predigen will. Auf keinen Fall. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Geh in die Kirche zu deinen alten Leuten. Der Prediger ist schon etwas am Boden niedergeschlagen, ist schon dabei wegzugehen. Plötzlich flüstert der Heilige Geist ihm zu. Sag ihm, was du gesehen hast, als du durch die Tür gegangen bist. Er dreht sich um und hält den Besitzer an seiner Jacke fest. Ein Moment. Und er stellt ihm die Frage, meinst du, die jungen Leute finden in deinem Club das, was sie zum Leben brauchen? Ist da Leben in ihren Augen? Und plötzlich trifft es den Besitzer. Ey krass, da habe ich die letzten Wochen drüber nachgedacht. Ich sehe, wie diese jungen Leute halbwegs normal reinkommen, aber komplett benebelt und mit leeren Augen rausgehen. Der Prediger sagt, gib mir 5 Minuten. Der Besitzer schaut ihn an, denkt nach und sagt, morgen um Mitternacht 5 Minuten. Der junge Prediger steigt ins Auto und er fängt an zu beten und sagt, Gott, warum alles in der Welt, habe ich nur nach 5 Minuten gefragt. Samstags haben sie nochmal einen Gottesdienst, aber er ist gedanklich im Nachtclub. Abends um 11:30 sitzt er an der Bar, trinkt eine Coca-Cola. Punkt Mitternacht geht er hoch auf das Podest, wo der DJ steht, nimmt das Mikrofon entgegen. Die Musik geht aus, er sagt den jungen Menschen, setzt euch hin, erst in dem Moment merkt er, so ist man von Kirche geprägt, dass es ja gar keine Stühle gibt und dass der Boden ziemlich eklig ist in der Diskothek. Alle jungen Menschen setzen sich auf den Boden und er fängt an, in 5 Minuten das Evangelium von Jesus zu predigen. Ohne Überredungskunst, einfach nur den gekreuzigten, auferstandenen Messias. Und die Bibel sagt, dass das Evangelium von Jesus die Kraft Gottes ist zur Errettung für den, der glaubt. Die Gegenwart Gottes kam in diese Diskothek. Die jungen Menschen haben angefangen zu weinen, wurden von Schuld überführt, innerhalb einer 5 Minuten Predigt. Gott hatte zu ihm gesagt, hey, wenn ich die Welt in 6 Tagen erschaffen kann, dann kann ich die Disco in 5 Minuten retten. Ja, die jungen Leute aufgefordert, Jesus nachzufolgen, ihre Hand zu heben. Und fast in der gesamten Disco sind die Arme hochgegangen. Und jetzt kommt das Krasse. Das kann ein Strohfeuer sein. Ein Jahr später war der Prediger wieder an diesem Ort. Der Pastor sagt zu ihm, komm jetzt, ich will dir was zeigen. Sie fahren gemeinsam das bekannte Industriegebiet, wo die Leuchtschrift war und die Bässe. des Lichtes geflackert hat. Die Wand dieses Nachtclubs war gesäumt mit einem großen Kreuz. Und aus diesem Club wurde eine Kirche. Eine wahre Geschichte, der junge Mann, der gepredigt hat, heißt Reinhard Bonke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich solche Geschichten höre, so von diesem gewaltigen Eingreifen Gottes in der Geschichte von Jonathan oder in dieser Geschichte von Reinhard Bonke, ich liebe solche Geschichten. In mir fängt es an zu kribbeln, Adrenalin geht in mir hoch und ich denke, Gott, ich will sehen, wie du deinen Arm bewegst. Ich will sehen, wie du Menschen begegnest. Und ich denke mir so, ey, wenn diese Männer für so etwas unfassbar Mutiges, ich finde es so mutig, in der Kirche predigen, Freunde, ist einfach. Draußen auf der Straße jemandem von Jesus zu erzählen, den du nicht kennst, ist eine ganz andere Nummer. Probier es aus, du wirst wissen, wovon ich rede. Diese Geschichten ermutigen mich und ich denke, wenn diese Männer des Glaubens für so etwas Heftiges Mut aufbringen können, vielleicht kannst du Glauben aufbringen, um in der kommenden Woche für einen kranken Kollegen zu beten. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Schmerzen in deinem Knie hast, du bist voll am Humpeln. Weißt du, ich bin Christ, ich glaube, dass Gott heilt. Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich einfach ganz kurz für dich bete? Nicht, weil Gott es dir explizit aufgetragen hat, sondern weil er vielleicht durch dich wirken wird. Vielleicht können wir den Mut aufbringen, mit unserem Nachbarn, mit dem wir uns ganz gut verstehen, wo wir ständig über Fußball reden und Champions League Finale, dass du vielleicht einfach mal einen Nebensatz erzählst, hey, am Sonntag, ich war wieder in der Kirche und ich bin dort so gerne, einfach weil ich Jesus lieb habe, und dann fängst du an, ihm zu erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Nicht, weil Gott es explizit von dir fordert, sondern weil er vielleicht durch dich wirken wird. Vielleicht ist es bei dir dran, einfach mal unter der Woche deinen Wecker, auch Achtung, jetzt kommt was Verrücktes für uns deutsche Gewohnheitstiere, deinen Wecker eine Stunde früher zu stellen. Auch wenn du nicht auf 8 Stunden Schlaf kommst. Oder 7 oder 6, wie viel du brauchst. Einfach eine Stunde früher und sagen, ich will diese Stunde früher aufstehen, um Jesus einfach mit dir Zeit zu verbringen. Um Zeit in deinem Wort zu verbringen. Nicht, weil er es dir aufgetragen hätte, sondern einfach, weil er dir vielleicht begegnen wird. Vielleicht ist es dran, wenn du merkst, dass deine Ehe ins Stocken geraten ist, wenn es vielleicht am Kriseln ist, dir vielleicht eine christliche Beratung zu suchen und die Dinge anzugehen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Vielleicht wird Gott dadurch wirken. Vielleicht ist es dran für dich, jemanden großzügig ein Geschenk zu machen. Ein Geschenk zu machen, das so dumm großzügig ist, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt. Einfach weil die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Und auch wenn es dich etwas kostet, nicht weil Gott es dir explizit aufgetragen hat, sondern weil er vielleicht durch dich wirken will. Vielleicht ist es dran, letztes Beispiel, ein altes Reden Gottes in deinem Leben wieder auszugraben, das du schon beerdigt hast. Das du abgestempelt hast. Ich hab's vermasselt, die Zeiten sind vorbei, meine Chance ist vorüber. Vielleicht ist es an der Zeit, dieses alte Reden wieder rauszuholen und konkrete Schritte in Richtung Umsetzung zu gehen. Weil Gott vielleicht durch dich wirken wird. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt in diesem Moment, zu uns zu sprechen und jedem Einzelnen eine Sache aufs Herz zu legen. Eine einzige Sache aufs Herz zu legen, was wir vielleicht diese Woche umsetzen können, um dein Reich auszubreiten, um dein Wille geschehen zu lassen, wie im Himmel so auf Erden. Es muss nichts Großes sein. Es darf was Kleines sein. Und es darf was sein, was uns herausfordert. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach anfängst, Gott zu fragen. Vielleicht hast du eine Idee. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Gott haben, der redet. Dass dir irgendeine Idee in den Kopf gekommen ist. Vielleicht auch schon während der Beispiele, die ich gebracht habe. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun, ist auch gut. Wenn da eine Idee in deinem Kopf ist und dann bist du dran, hey Gott, ist die Idee von dir, ist die von mir? Mein Freund, wenn es eine Idee ist, die sich innerhalb der Leitplanken Gottes bewegt, wenn es eine Idee ist, die etwas Ermutigendes und Liebevolles zur Motivation hat, ich möchte dich ermutigen, es diese Woche zu tun. Vielleicht wird Gott durch dich wirken. Vielleicht wird es eine Erfolgsgeschichte? Vielleicht auch nicht. Aber wenn du im Lager bleibst, wirst du es nie erfahren. Und ich glaube, dass wir einen Gott haben, dem es nicht schwer ist, durch viele oder durch wenige zu retten. Wir glauben nicht an Ergebnisse, sondern wir glauben an eine Person. Und der Name ist Jesus Christus. Unser Auftrag ist es, zu gehen, zu verkünden, zu lieben, zu schenken, großzügig zu sein, zuzuhören. Sein Auftrag ist es, Gottes Werk ist es, Glauben entstehen zu lassen, zu erretten, von Schuld zu überführen, zerbrochene Herzen zu heilen. Hat jemand eine Idee? Kann ich kurz die Hände sehen? Echt? Nur so wenig? Ich hatte gehofft, dass sich alle melden. Oder muss ich noch weiter predigen? Seid ihr noch nicht genug ermutigt? Wenn du eine Idee hast, pass auf, jetzt kommt etwas noch Herausforderndes. Ich möchte dich einladen, jetzt während dem Gottesdienst, du musst es nicht machen, du kannst es machen, dich zu deinem Nachbar umzudrehen und ihm die Idee mitzuteilen. Jetzt. Brauchst du dich? Wenn du magst. Es einfach mit ihm zu teilen. Weil die Sache ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass du es umsetzt, wird um ein Vielfaches höher. Wenn du weißt, da ist nächste Woche jemand, der vielleicht nachfragt. Wollt ihr nicht machen? Ist es zu, vielleicht ist es ein bisschen drüber, ich weiß nicht. Probier es einfach aus. Wer mag, ohne Druck. Ohne Druck, aber wäre schon gut. Wenn dein Nachbar komisch ist, kannst du es auch einfach deiner Frau sagen. Wenn deine Frau komisch ist, kannst du es auch einfach deinem Nachbar sagen. Spaß. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir werden jetzt noch gemeinsam Gott anbeten und dann freuen wir uns auch gemeinsam, das Abendmahl zu feiern. Ich möchte dich einladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und den Gott anzubeten, dem nichts unmöglich ist.